Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Die Prepper sind Spezialisten für alle möglichen Schreckensszenarien. Sie legen Vorräte an, kommen in der Regel auch in der Wildnis zurecht. Die Investigativreporterin Gabriela Keller des Netzwerks Korrektiv.org, lange als Korrespondentin im Nahen Osten unterwegs, hat ein Buch über diese katastrophengestellten Gruppen veröffentlicht. Prepper bereit für den Untergang, heißt es. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Keller.
Guten Tag.
Auf welchen Untergang bereiten sich die Prepper denn eigentlich vor?
Also die Spannbreite der möglichen Szenarien, die Preppern vorschweben, sind so unterschiedlich wie die Prepper-Szene selbst. Will heißen, das Spektrum ist sehr groß. Für mich auch überraschend, weil in den Medien meist nur eine bestimmte Art von Preppern vertreten ist. Und es fängt an bei Leuten, die sich für ganz kleine Ausfälle von Infrastruktur vorbereiten mit einem kleinen Handlager von Konserven, also auf so eine vorübergehende Störung der Ordnung. Und dann geht es von dort aus tatsächlich hoch bis zum kompletten Armageddon, wo Leute glauben, sie müssen sich bereit machen auf einen kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft, der mit mörderischen Gewaltexzessen, mit Mord und Totschlag einhergeht, mit Versorgungsnöten, einer Mischung aus dem biblischen Armageddon und 30-jährigen Krieg.
Also die totale Apokalypse oder Stromausfall. Wie haben Sie denn diese Leute überhaupt kennengelernt, Frau Keller? Wie haben Sie Zugang zur Szene gefunden?
Das ist nicht so leicht, muss man sagen. Einerseits, Prepper sind wie alle Menschen, reden eigentlich im Grunde gerne über das, was sie bewegt und umtreibt. Es kommt aber hinzu, dass die meisten sich von den Medien schlecht und falsch dargestellt fühlen. Das Misstrauen ist riesig. Wenn man als Journalistin rantritt mit Anfragen, kommt es häufig vor, dass man entweder keine Antwort kriegt, dass man auf Häme stößt, auf Feindseligkeiten in dem Sinne, dass durchaus gesagt wird, sie schreiben doch eh wieder, dass wir alle Spinner sind oder Terroristen sind oder Rechtsextreme sind. Und es gibt keine Pressesprecher, es gibt keine Vorsitzenden, es gibt keine regelmäßigen Treffpunkte, wo man die abgreifen könnte. Das heißt, man muss tatsächlich dort entlang gehen, wo sie sich zeigen, wo sie selber vielleicht Geschäfte betreiben. Es ist durchaus eine sehr wirtschaftlich affine Bewegung. Sehr viele haben auch YouTube-Kanäle, eigene Facebook-Profile. Also da auf dem Weg habe ich einiges versucht. Ich habe mich aber auch bei bestimmten Survival- und Prepping-Workshops angemeldet und dann zugesehen, wer da alles auftaucht. Es ist also so ein Mischmasch, kann man sagen, aus Internet, bestimmten Veranstaltungen und ja, der Literatur.
Das hat mich sehr beeindruckt, dass Sie auch an Seminaren teilgenommen haben und auf dem Bauch durch den Wald gerobbt sind. Was waren das denn für Leute, auf die Sie gestoßen sind? Sind es Aussteiger manchmal auch oder eben doch auch politisch sehr aktive Männer? Es sind ja doch vor allem Männer.
Gar nicht mal. Also es sind viele Männer, es sind aber auch echt immer wieder Frauen dabei. Also das ist so das, was ich meine, was so die Heterogenität angeht. Das war für mich so einer der verblüffendsten Momente bei der Recherche, dass man da so auf ganz normale Büroangestellte, Frauen mittleren Alters, jüngere Frauen, ältere Frauen auch sogar trifft. Aber sie haben natürlich recht. Der Eindruck ist, dass es überwiegend Männer sind. Es kommt stark darauf an, was für eine Art von Kursen man besucht. Es gibt diese Basis Überleben in der Wildniskurse, die so lifestyleig daherkommen, da findet man tatsächlich ein sehr gemischtes Publikum von Leuten, die jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt Prepper sind. Das ist mainstreamiger, als man so denkt. Also diese ganze Thematik, Survival, Outdoor, Bushcraft, das Überleben, sich um sich selber kümmern, unabhängig sein, das ist etwas, das hat so einen Abenteuergeschmack oder sogar auch einen Wellnessgeschmack, der durchaus Leuten gefällt, die jetzt sich gar nicht als Prepper bezeichnen würden oder auch nicht landläufig unter das fallen würden, was man unter Preppern versteht. Es ist ein Industriezweig geworden, der tatsächlich sehr große Teile der Bevölkerung anspricht. Es gibt aber zum Beispiel auch Veranstalter, die schon eine gewisse Reputation haben, die zum Beispiel ehemalige Soldaten sind und auch ein entsprechend martialisches Auftreten haben, die auch einen Wert legen auf Flucht zum Beispiel. Also ich habe einen Workshop gemacht, da ging es tatsächlich um Flucht in Notsituationen. Und die Leute, die ich da getroffen habe, waren überwiegend tatsächlich Leute, die damit rechnen, dass wir auf kriegerische Unruhen zusteuern und dass man das brauchen wird in Deutschland, dass man in der Lage ist, vor Menschen, die einem was Böses wollen, zu flüchten, auf eine militärisch fundierte Art und Weise.
Wie kommen denn die Prepper überhaupt zu ihren Überzeugungen, Frau Keller? Ist das so ein allgemeiner Alarmismus? Sind das Hollywood-Filme?
Auch hier gibt es ganz viele unterschiedliche Einflüsse, die mal mehr oder weniger eine Rolle spielen oder auch sich gegenseitig verstärken. Wir leben in einer Zeit, die sehr krisenfokussiert ist. Wenn man die Zeitung aufschlägt, an einem beliebigen Tag oder im Internet das Wort Apokalypse, Katastrophe, Krise googelt, da kommen sofort etliche Treffer hoch. Also wir leben in so einem ständigen Hypermodus, wo auch kleinere Unpässlichkeiten in den Medien schnell hochgejazzt werden zu einer Katastrophe. Dazu kommt, das ist, glaube ich, typisch auch für die Unterhaltungsindustrie dieser Zeit, ein sehr großer Trend von Postapokalypse-Serien. Also es gibt eine Sozialwissenschaftlerin in Amerika, die das Ganze Apokotainment nennt, also eine sehr blutrünstige. The Walking Dead ist ein Beispiel dafür, sehr blutrünstige sozialdarwinistische Vorstellungen von Dystopien. Viele Prepper, die ich traf, haben tatsächlich irgendeine Erfahrung von Ohnmacht gemacht in ihrem Leben. Das sind häufig so Sachen, die würde ich jetzt als harmlos ansehen. Zum Beispiel, dass man mal erlebt hat, wie der Strom ausgefallen ist und man nicht wusste, was man machen sollte. Oder andere haben irgendein schweres Unwetter erlebt oder mussten aus ihrem, eine Frau, die ich sprach, hatte irgendwie ein Hochwasser, war von dem Hochwasser in Dresden betroffen und musste dann irgendwie aus ihrem Haus flüchten durch den Hintereingang. Und danach kommt der Gedanke, wie kann ich das machen, dass ich das nächste Mal besser vorbereitet bin? Also es ist ein durchaus vernünftiger Wunsch, muss man ja sagen. Also auch unsere Regierung empfiehlt uns, 10 Tage Vorräte zu haben von Essen und Trinkwasser für vorübergehende Störungen. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Aber also was mir oft begegnet, ist so ein Wunsch von die Kontrolle haben, wissen, was zu tun ist. Man möchte nicht ausgeliefert sein, man möchte derjenige sein oder diejenige sein, die Lage im Griff hat.
Frau Keller, Sie schildern aber doch auch relativ extreme Lebensläufe und auch Figuren aus dieser Szene, die ja durchaus rechtsradikales Gedankengut verbreiten. Das fand ich schon erschütternd bei der Lektüre Ihres Buches. Könnten denn bestimmte Prepper auch zu einer ernsthaften Gefahr für die Demokratie werden? Wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Also das, was ich gerade geschildert habe, ist die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite, das, was eigentlich vernünftig und auch gesellschaftlich produktiv sein kann, wenn man Verantwortung für sich irgendwie übernimmt in so einer Situation oder es kann auch ins Gegenteil kippen in so eine Art von sozialdarwinistischen, nihilistischen Vorstellungen von Instabilität und kommenden Katastrophen. Das bedeutet, dass man da schnell zu tun kriegt mit Schnittmengen ins rechtsextreme Milieu. Rechtsextremismus ist schon seit den ersten Jahren der Bundesrepublik sehr stark verknüpft gewesen mit einem Gefühl von Krise, mit einer Rhetorik von Krise, dass man die Bundesrepublik oder die Demokratie als ein fehlerhaftes, schlecht funktionierendes, nicht solides Konstrukt ansieht, was früher oder später zusammenbrechen wird und auch muss, um dann wieder eine solidere, eine aus Sicht der Rechtsextremen gesündere, volksnähere Form von Regierung, Form von Verwaltung aufzubauen. Und daraus kann dann natürlich leicht der Eindruck entstehen, dass man selber auch etwas tun sollte, um diesen Zusammenbruch zu beschleunigen. Es gab mehrere rechte Prepper-Gruppen, die aufgeflogen sind, weil sie diese Planspiele sehr weit gingen und so weit gingen, dass sie halt die Sicherheitsbehörden alarmiert haben, in dem Sinne, dass es als Vorbereitung von terroristischen Anschlägen ermittelt wird. Und das war einmal die Gruppe Nordkreuz, das war der bekannteste Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist jetzt gerade einer der Mitglieder, ist ein Prozess gerade abgeschlossen worden. Ein anderer läuft noch vor der Bundesanwaltschaft. Und das zweite ist die Gruppe S, wo die Pläne auch sehr weit gingen, dass man Anschläge verüben wollte auf Moscheen, auf bestimmte grüne, linke Politiker überwiegend, um praktisch ein Chaos zu stiften, was dann zu einem Zusammenbruch der Demokratie führt, zu einem Zusammenbruch der Bundesrepublik und was eine neue Form von, naja, rechtsextremistischen oder faschistischem Gesellschaftsmodell praktisch einleiten soll. Das ist die Vorstellung. Und das geht natürlich einher mit Verschwörungsideologien und extremen Elementen.
Da würde ich gerne noch mal einhaken. Denken Sie denn, dass es auch noch deutlichere politische Konsequenzen brauchte, um das einzuhegen? Muss man das genauer beobachten?
Es ist sicherlich eine gute Idee, genauer hinzugucken, auf jeden Fall. Also es ist eine schwierige Frage, weil es natürlich nichts bringt, jetzt jeden Prepper unter Generalverdacht zu stellen. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Mischung, da wo sich die Welten treffen, wo Leute anfangen, sich auch Waffen zu besorgen und wo es personelle und ideologische Schnittmengen ins Rechtsextreme gibt, und wo, wenn man den Chats folgt, die Chatgruppen sind ja zum Teil auf Telegram, kann man denen relativ einfach folgen, also auch erschreckende Gewaltfantasien ausgetauscht werden, zusammen mit Verschwörungsideologien und rassistischen, ungebremsten rassistischen Schwadronierereien. Das ist natürlich schon etwas, wo man gucken muss, welche Systematik gibt es denn da. Und was ich also zum Teil bei den Verfassungsschutz- und Sicherheitsbehörden, die ich abgefragt habe, da kommt dann einfach so, wir sehen keine Schnittmengen oder wir sehen keine systematischen Überschneidungen. Und ja, dann sind das alles Einzelfälle. Und so ist es ja lange Zeit auch behandelt worden. Und das ist natürlich eine Verharmlosung.
Vielen Dank, Gabriela Keller.
Gerne.
Wir haben über Gabriela Kellers Recherche im Prepper-Milieu gesprochen. Ihr Buch heißt Prepper, bereit für den Untergang, erschienen im Verlag Das Neue Berlin, 240 Seiten für 18 €.